Der Runtimes Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
Ja, herzlich willkommen zu Mein Leben, mein Sport, diesmal mit Adelheid Morath. Adelheid, du weißt nicht, was auf dich zukommt, aber ich hoffe, du freust dich ein bisschen. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich und bin gespannt.
Du bist 40 und immer noch Leistungssportlerin. Was sind drei Dinge, die dir geholfen haben, so weit zu kommen?
Ehrgeiz, Gesundheit und Spaß an der Sache.
Warum hat dich ausgerechnet der Radsport so angefixt?
Eine schöne Kombination zwischen in der Natur sein, sich auspowern und auch eine gewisse Distanz zurücklegen zu können. Und die Berge. Ich liebe die Berge und da kommt man natürlich mit dem Mountainbike an unheimlich schöne Orte.
Kann man als Läufer das Mountainbiken lernen und worauf sollte man vielleicht achten, wenn man jetzt seine erste Fahrt macht?
Also man kann es natürlich lernen als Läufer. Natürlich sollte man mit, sag ich mal, leichten Gegebenheiten anfangen, um irgendwelche Stürze zu vermeiden. Empfehlenswert ist auch erstmal so ein bisschen ein Techniktraining, ein Bike-Gefühl zu finden. Und klar, als Läufer, da geht man dann vielleicht auch ein bisschen mehr über die Frequenz, Trittfrequenz. Also nicht zu kraftorientiert fahren.
Wo gibt es in Deutschland die schönsten Radstrecken?
Im Schwarzwald.
Das sagst du, weil du aus dem Schwarzwald kommst?
Ja, eine schöne Mischung zwischen anspruchsvollen Trails, die natürlich dann auch technisch sind, oder eben auch Schotterwege, leichten Trails, genau. Oder einfach auch kleine Straßen, die nicht so befahren sind.
Was für ein Rad würdest du denn Läufern empfehlen? Weil ich finde, mittlerweile gibt es ja gefühlt 1000 verschiedene Variationen von Mountainbikes, Trekking und Gravel und Co. Was würdest du sagen, ist vielleicht für Läufer das ideale Rad?
Ah, ich würde sagen, das ist schon ein bisschen typabhängig. Also wenn der Läufer erstmal aufs Rad umsteigt, ist vielleicht so ein Gravelrad gar nicht schlecht, weil man natürlich dann auch so ein bisschen weg von der Straße kommt. Ich bin natürlich ein Mountainbike-Fan. Also.
Was ist denn der schönste Wettkampf, den du erlebt hast? Also vielleicht auch einer, den wir Läufer, wenn wir denn doch ein bisschen fitter sind auf dem Bike, mal machen sollten?
Also ich glaube, das sind generell die Marathons für Breitensport auch. Also das ist ja immer kombiniert. Die Profis starten ja in einer anderen Klasse. Da gibt es aber dann auch für die Breitensportler, da gibt es inzwischen unheimlich viele Events und auch unterschiedliche Strecken. Dieses Jahr ist hier ein großer, das ist der Black Forest Ultra Bike Marathon. Und ich glaube, die haben inzwischen 6 Strecken, verschiedene Distanzen, technisch nicht allzu schwer. Also den könnte man sich ins Auge fassen.
Was ist ein Training, was so richtig Laune macht? Also für alle, denen Radfahren irgendwie ein bisschen zu langweilig ist, was du wahrscheinlich gar nicht verstehen kannst. Hast du da irgendeine Idee, dass man so ein bisschen Pep da reinbringt?
Ja, also ich glaube, Radfahren ist generell, da gehen ja die Meinungen auch ein bisschen, die unterscheiden sich auch ein bisschen, weil die Lauftechnik wird durch das Radfahren anscheinend ein bisschen negativ beeinflusst. Ich sehe das eigentlich auch ein bisschen andersrum, weil Radfahren ja unheimlich gelenkschonend ist, mit denen die Läufer ja öfters ein bisschen zu kämpfen haben, sprich Überbelastung. Und das ist natürlich das Rad ein optimales Ausgleichs, sag ich mal, Trainingsmittel und was natürlich auch immer Laune macht, mit einer kleinen Gruppe zusammenfahren. Und vielleicht auch, wie gesagt, ein bisschen im Gelände, ein bisschen weg von der Straße, vom Verkehr, und sich da einfach, sag ich mal, einen Trainingsbuddy zu suchen oder mehrere, um zusammen unterwegs zu sein. Das ist eigentlich beim Radfahren fast einfacher als beim Laufen.
Jetzt bist du ja auch Ernährungsexpertin. Wie gesund ist Brot?
Also ich sage schon mal, wenn es um die Kohlenhydrate geht, es gibt keine ungesunden Kohlenhydrate. Es kommt quasi drauf an, für was ich es brauche. Bei Brot muss ich natürlich schon wieder drauf achten, okay, wo kommt es her? Aus einer Großbäckerei sind natürlich da unheimlich wieder viele Zusatzstoffe. Vielleicht die Teigruhe ist nicht gegeben und. Ist das natürlich kein gesundes Lebensmittel mehr. Wenn ich aber jetzt ein Brot beim kleineren Bäcker kaufe, ist das ein gesundes Lebensmittel. Ob ich jetzt ein Weißbrot habe oder ein Vollkornbrot oder ein Dinkelmehl, aber halt nicht eben vom Discounter.
Was würde nie auf deinen Teller kommen, selbst wenn es sehr gesund ist?
Oh Gott, was würde nie auf meinen Teller kommen, selbst wenn es gesund ist? Also ich bin bei Fleisch ein bisschen wählerisch. Ich würde nicht jedes Fleisch essen. Nee.
Wie ungesund ist Milch?
Wenn man Laktose gut verträgt, überhaupt keine Einschränkung. Also eine Milch hat gute Nährstoffe drin und ich sage, meine Meinung ist da ein bisschen eine andere, dass man Milch im Erwachsenenalter nicht mehr verträgt. Also das kommt tatsächlich darauf an, verträgt man die Laktose, ja, nein, natürlich auch auf die Menge. Also ich sage immer, man trinkt nicht so viel Milch wie als Säugling, aber wenn ich ab und zu im Kaffee eine Milch habe oder auch mal mein Müsli mit Milch mache, ist da absolut nichts dagegen einzuwenden.
Was ist denn deine Lieblings-Eiweißquelle?
Ich esse gern Eierspeisen.
Wie viele Eier pro Tag darf man essen?
Also ich sage immer zwei, auf die Dauer.
Worauf achtest du bei Fetten?
Natürlich, dass ich die Gesättigten ein bisschen vermeide und mehr auf die Ungesättigten gehe, dass ich ausreichend Omega-3 zu mir führe. Zum Beispiel Walnüsse haben viele Omega-3-Fettsäuren, stehen auch im optimalen Verhältnis zu Omega-6-Fettsäuren. Bei Fetten schaue ich auf gute Nüsse oder auch gute Öle, wie zum Beispiel Olivenöl oder Leinöl oder ein Walnussöl oder ein Kürbiskernöl. Da achte ich auf die Fette.
Was war der schrägste Ernährungstipp oder Ansatz, von dem du je gehört hast bei Sportlern?
Der schrägste Ernährungstipp war tatsächlich nach dem Trainings nichts essen, damit man Fett verbrennt.
Was denkst du über Kreatin?
Kreatineinsatz kommt ganz auf die Sportart an. Also quasi bei Kurzzeitbelastung, Sprinter macht es Sinn, bei Ausdauersportler macht es absolut keinen Sinn und kann auch eine Gewichtszunahme begünstigen.
Welche Nahrungsergänzungsmittel findest du wichtig?
Vitamin D. Hier, weil, sage ich mal, jetzt sind die Wintermonate, Vitamin D ausschließlich über die Nahrung zu uns zu führen, ist schwierig. Vitamin D lässt sich natürlich auch über die Sonne selbst produzieren, aber da ist die Sonneneinstrahlung nicht ausreichend genug jetzt in den Wintermonaten. Also da sollte man mal den Vitamin D-Status prüfen lassen. Wenn man vegan unterwegs ist, ist natürlich auch Vitamin B12, weil das in keinem veganen Lebensmittel zu finden ist. Eisen ist auch immer mal wieder so ein Thema. Genau.
Was können wir in Zukunft essen, damit wir diese Mikronährstoffe auch wirklich bekommen?
Also eigentlich bei der Basisernährung, wenn ich da, sage ich mal, meinen Fokus auf die Grundnahrungsmittel lege, also quasi die unverarbeiteten Lebensmittel, sprich Kohlenhydratlieferanten, hier ist Quinoa, Reis, Kartoffeln, Buchweizen, dann Gemüse, wie zum Beispiel Karotte, Tomate, Paprika, Fenchel, Mangold und dann halt auch die Proteinlieferanten, wie zum Beispiel Eierspeisen, Tofu, Pute, Fisch, Quark. Und dann habe ich eigentlich schon eine gute, vollwertige Nahrung. Was man natürlich bei Gemüse sagt, das habe ich auch schon gesagt, dass man eben auf regional und saisonal geht und frisch oder auch die Tiefkühlgemüse.
So, allerletzte Frage. Warum ist Quinoa besser als die Nudeln, die Läufer ja immer so lieben?
Also Quinoa ist einfach sage ich mal, ein vollwertigeres Lebensmittel. Ist einfach ernährungsphysiologisch hochwertiger einzustufen, weil neben den Kohlenhydrate, die dann auch noch komplex sind, Proteine enthalten sind und eben auch Mineralstoffe. Und eben zu den Kohlenhydraten, da sind auch noch die Ballaststoffe drin für die Darmgesundheit.
Was sind so die Themen, die dir am meisten auf der Seele brennen? Wenn du jetzt so zurückguckst, du hattest ja beim letzten Gespräch gesagt, dass manche Dinge sich echt lange halten, auch gerade Mythen und Meinungen, die eigentlich gar nicht gesund sind, dass Sporternährung lange total unterschätzt wurde. Inwieweit hat sich das verändert? Und was macht dir am meisten Sorgen auch, gerade wenn es um den Nachwuchs geht?
Also ich arbeite ja freiberuflich am Olympiastützpunkt und da fragt man sich, warum gibt es da keine Fest also Anstellungen im Ernährungsbereich? Und die Sportler, wo mit denen ich jetzt zusammenarbeite, da gibt es so viel Arbeit und so viel aufzuarbeiten und jetzt eben auch mit den Jüngeren. Ich koche regelmäßig im Internat für junge Sportler, wo man dann halt schon frühzeitig so ein bisschen leicht anfängt, was ist denn überhaupt eine vollzeitige Ernährung? Also da gibt es dann immer Learning by Doing, da gibt es dann so ein paar Infos. Aber jetzt, wo ich reingekommen bin, also unheimlich viele Essstörungen, aber auch bei den Männern. Also das wird immer so, es wird immer so auf die Frauen geschoben. Und bei uns, also ich habe wirklich, bei uns in der Mannschaft waren schon viele Männer, die Essstörung hatten und natürlich dann auch das volle Programm, dass sie natürlich dann auch psychisch anfälliger werden. Und wie ist es im Leistungssport? Dann bist ein Jahr nicht mehr so gut und dann sagt der Trainer, ja, und was ist los? Dann hat man halt, sag ich mal, da ist man halt ja sowieso anfälliger, ja. Also da wird da gar nicht lang rumgemacht. Also wenn dann der eine weg ist, kommt halt dann der nächste. Also das war schon eigentlich eine Zeit, wo man sagt, da ist schon viel falsch gelaufen. Dann halt gerade eben auch bei den Frauen, weißt du, wenn sie dann mal so, sag ich mal, 20, 21 sind, voll die Essstörung und halt die Leistung erreichen, weil die gerade so dünn sind. Das ist ja zeitlich begrenzt und dann werden die dann da als Nachwuchshoffnung hochgelobt. Und das sind halt auch so Sachen, da geht einfach vieles schief, weil es natürlich dann auf die Leistung geht. Also ich meine, klar, gerade die Bundestrainer, die sind ja dann auch angewiesen auf die Leistung. Aber ich sage auch, da wird dann mehr weggeschaut als hingeschaut. Und der Körper ist auch nur leistungsfähig, wenn er gesund ist. Und die ganzen Essstörungen, wo du dann, sage ich, gerade im Ausdauersportart, wo du die ganzen Vorteile rausholst, das ist halt begrenzt. Das Problem ist halt, es geht meistens 2, 3 Jahre richtig gut. Und dann wird es natürlich immer extremer. Und dann ist man auch in den ganzen Fördersystemen drin. Nur wenn der Körper dann mal nach 3 Jahren fertig ist, dann ist er halt fertig. Und da hat mir eben das Masterstudium da geholfen, um wirklich da auch professionell arbeiten zu können. Aber das ist schon verbreitet, ja. Ich sage auch immer, das hat auch eine soziale Komponente. Also bei manchen ist es ja wirklich so, die schließen sich ja dann komplett raus, ja, auch aus dem Freundeskreis, weil das eine Belastung ist. Wenn da die Freundin anruft und sagt, hey, gehen wir heute Abend zusammen essen oder auch nur kochen wir zusammen. Das ist eine Belastung für die Person, weil da stimmt was nicht. Die wissen, stimmt was nicht. Und es sollte ja eigentlich was Schönes sein. Also ich sage jetzt mal, Essen ist immer mit Genuss verbunden. Ist eine soziale Komponente. Das kann auch einfach mal, sage ich mal, einfach eine kleine Auszeit für sich selber sein, mit der Freundin zu kochen oder mit dem Partner zu kochen oder wie auch immer. Und wenn die Sachen halt dann zum Problem werden, ist das, finde ich, schon auch für die Lebensqualität eine Einschränkung, aber auch im Privatleben und eben auch für den Partner. Also das ist schon anstrengend, sage ich mal, mit einer Essgestörten zusammenzuwohnen.
Ja, vom einen, die das nicht zugeben will, ne? Das ist ja das Problem, dass man das auch nicht, dass man lange braucht, es zuzugeben, sich selbst und anderen gegenüber, oder?
Ja, und leider ist es halt dann auch oft so, wenn der Punkt da ist, wo sie es zugeben und sich dann helfen lassen oder Hilfe suchen, dass es dann oftmals zu spät ist für den Leistungssport. Also man muss ja dann schon sagen, okay, Gesundheit steht an erster Stelle. Und man muss ja dann die Person erstmal dazu bringen, sag ich mal, die Ernährungsweise zu ändern. Und das ist schon ein Prozess. Und dann muss die oftmals auch Gewicht zunehmen und, und. Also bei ein paar ist der Profisport, wenn es zu schlimm ist, ist der Profisport ganz einfach vorbei. Und eigentlich sind auch viele Fälle im, sag ich mal, Triathlon ist weit vorne, aber auch im Laufsport, weil natürlich dann das Laufgewicht bei vielen zu arg im Vordergrund steht, dann ist es natürlich alles andere als gelenkschonend. Dann kommen halt Ermüdungsbrüche, Knochenödem. Und so kommt es ja meistens, dass sie dann verletzt sind. Aber die Verletzungen kommen eigentlich durch eine Mangelernährung, sprich zu wenig Energie und oftmals verbunden auch mit zu wenig Nährstoffen. Dann bei den Frauen kann man leichter nachfragen, okay, hast du da eine Periode? Ja, nein. wenn sie jetzt nicht hormonell verhüten. Bei Männern wird es natürlich schon wieder schwerer, ja. Das hat ja mit den Hormonen zu tun, sprich bei Männern Testosteron. Das ist natürlich, sag ich mal, ein bisschen schwer nachzufragen. Und läuft da noch alles bei dir? Ist noch alles gut? Aber ich sage jetzt mal, wenn man dann an den Punkten ist, wo die Verletzungen kommen, oder auch oft sieht man es auch einfach am Körperfettgehalt. Also wenn Athleten zu mir kommen, macht man auch erstmal eine Biermessung, wo du dann irgendwie auch alles siehst. Und wenn es dann einfach zu auffällig ist, wird es dann direkt, also spreche ich das direkt an. Also bei mir gibt es da eigentlich kein Tabuthema. Ich versuche das immer direkt zu machen, weil viel drumherum reden hilft da nicht. Also da will man vorwärts und nicht irgendwie sich im Kreis bewegen. Und da muss man manchmal einfach, sage ich mal, auch unangenehme Themen einfach direkt ansprechen.
Aber es hilft natürlich, dass du selber Profi warst und bist, ne? Also von so jemandem nimmt man ja eher auch einen Rat an, als von jemandem, der gar nicht weiß, wie anstrengend das alles ist, oder?
Ja, also ich habe jetzt schon einige Athleten, wo ich gemerkt habe, okay, das ist eigentlich schon ganz gut, dass ich aktiv war im Leistungssport über die Zeit. Das Schönste ist eigentlich noch, dass mein Körper noch leistungsbereit ist und es kommt nicht nur durch Glück und Zufall. Und dass man da auch ein bisschen, sage ich mal, Aufklärung betreibt und eben auch, ich meine, ich habe genügend Erfahrung selber gemacht oder auch an meinen Kollegen, Teammitglieder gesehen. Also da hat man schon einiges gesehen über die Jahre und weiß halt auch, wie es enden kann. Und ich denke, das sind dann letztendlich auch, das hat man im Studium nicht gelernt oder wo auch immer, aber das sind eigentlich viele Erfahrungen, die unheimlich wichtig sind in dem Bereich. Ja. Und da sehe ich schon einen Vorteil, dass ich quasi Leistungssportlerin war und die Ernährung kombiniere. Das sehe ich schon als Vorteil, ja. Bei manchen Sachen kann man im Studium nicht lernen. Das erlernt man, blöd gesagt, aus Erfahrung.
Und sag mal, mit dem Blutbild, also reicht ein großes Blutbild aus? Oder, also ich habe gerade überlegt, ob man den Leuten dann den Tipp gibt, macht mal ein Blutbild, ein großes, aber da ist ja auch nicht alles drin, oder?
Generell sagt man ja, mach ein Blutbild und lass es überprüfen. Aber ich sage jetzt mal, die ganze Energiegeschichte, die musst du über ein Ernährungsprotokoll, da hilft kein Blutbild. Ernährungsberatung, das ist immer Zusatz zum Arzt oder andersrum. Aber ein Arzt deckt keine Ernährungsberatung ab. Gerade eben, wenn die dann Kaderstatus haben, regelmäßig eine Kontrolle, der, sag ich mal, Fettgehalt, Körperfettgehalt seit Jahren zu tief ist, da frage ich mich manchmal auch, ja, da müsste eigentlich reagiert werden, ja. Und wie gesagt, die Ermüdungsbrüche und das Ganze, das kommt oft nicht durch eine Überbelastung von zu viel Training, sondern es ist eine Überbelastung und eine Überbelastung kommt von, wenn das System überbelastet ist. Und wenn ich halt jahrelang zu wenig Energie zugeführt habe oder zu wenig Nährstoffe, dann bin ich halt anfällig für eine Überbelastung. Zum Beispiel auch mit Übertrainingsvermeidung. Du kannst auch Übertraining vermeiden mit einer guten Ernährungsstrategie. Und da ist natürlich auch schon wieder die Energie und sprich auch die Kohlenhydrate ganz, ganz wichtig, wie ich Übertraining vermeiden könnte. Und wie gesagt, Übertraining entsteht nicht nur, weil der Trainer zu viel Training aufschreibt. Das ist, wenn das System überbelastet ist. Und es ist halt, finde ich, so ein eigentlich sehr komplex und ein sensibles System. Und man kann nicht immer das eine aufs andere schieben. Und auch das Training, also wenn ich da eine Beratung mache, ich gucke das dann auch immer in Kombination mit dem Training an, weil das natürlich auch eine Komponente ist. Also ich habe ja nicht nur das Ernährungsprotokoll, sondern ich will dann schon wissen, was hat der die gemacht. Und ich meine, heutzutage macht man ja viel mit Sportuhr, da wird dann auch die Kilokalorienzahl angezeigt. Das lasse ich mir zum Beispiel auch immer noch notieren, weil da kriege ich dann auch oft, und was hast trainiert, ein Grundlagentraining. Dann kriege ich die Zahl und dann sage ich, du, das war aber kein Grundlagentraining. So viel verbrennst du beim Grundlagentraining. Und dann kommt raus, ja, wir sind halt mit der Gruppe gefahren, es war halt extrem intensiv. Und es sind halt immer Sachen, okay, was erzählen die dir? Aber manchmal ist eine Kontrolle einfach, finde ich, auch ganz wichtig. Und dann eben auch von dann in meinem Bereich das auch einschätzen zu können. Und das kann ich halt letztendlich auch nur einschätzen, weil ich den Sport selber mach und gemacht habe. Also, dass bestimmte Kalorienzahlen einfach in dem Bereich nicht sein können oder die Messung komplett falsch. Und es ist eigentlich auch das Ziel dann immer, dass man da der oder dem was weitergibt, mit dem sie zukünftig arbeiten können. Und gerade auch hinsichtlich Red S oder die ganzen Verletzungen oder, da spielen die Kohlenhydrate, da gibt es inzwischen zu viele Studien, wann du Kohlenhydrate einsetzt. Und es macht einen Riesenunterschied, ob du nüchtern zum Training gehst. Das ist ja bei den Triathleten oft das Problem mit dem Schwimmen, ob sie während dem Training noch was zuführen und wie direkt im Anschluss nach dem Training, wie wichtig die Kohlenhydrate sind. Das ist das wichtige Zeitfenster. Und das machen ja viele schon gar nicht.
Ich war ja nie Profisportler, aber ich habe auch immer gelernt, okay, gut ist, wenn du abends früh isst und dann morgens am besten nichts und dann laufen gehst, ne? Also Fettverbrennung sozusagen. Das ist so tief drin, dass ich es immer noch, obwohl ich eigentlich weiß, Frühstück ist wichtig, mache ich es
Ja.
trotzdem nicht, weil es so.
Aber das ist die alte Schule und das ist das Problem, das ist auch noch nicht weg. Also, und gerade das Nüchtern, ich frage dann auch immer, für was macht ihr nüchtern Training? Wisst ihr überhaupt, für was nüchtern Training? Ja, Fettverbrennung, sage ich nein. Fettsäureverbrennung und Fettverbrennung, das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Viele machen das, weil sie denken, sie verbrennen Fett, also Körperfett. Also Körperfett verbrennst du am meisten, wenn du zum Beispiel auch hochintensiv trainierst, weil da brauchst du viele Kalorien. Die Fettsäuren, das sind Fettsäuren, aber für eine Maximalbelastung schon wieder die Kohlenhydrate. Und dann noch über die Länge, dann sage ich du, wenn du eine olympische Distanz machst, da geht nichts über die Fettsäureverbrennung. Das ist im Extrem Ausdauerbelastung, ja, aber trotzdem sind die Kohlenhydrate der wichtigste Energieträger, weil du musst ja möglichst schnell ins Ziel kommen. Und die wichtigsten Energieträger sind die Kohlenhydrate und nur die können anaerob abgebaut werden. Also Fette können nur mit Sauerstoff, Kohlenhydrate nicht. Und dann sage ich auch, ja, im Wettkampf bist du eigentlich, wenn es noch gut läuft, bist du da anaerob unterwegs, weil du willst ja schnell im
Aber
Ziel
beim
sein.
Wettkampf
Und
würde ich das auch nie machen. Also ich würde nie einen Wettkampf ohne Frühstück oder so machen. Aber im Training dann doch dauernd.
ja, ich glaube, so im Laufsport oder eben im Triathlon ist das einfach so ein bisschen ein Trend, das Nüchterntraining. Weil ich hatte jetzt auch ein paar, ja, die sind dann voll leer gelaufen mit dem ganzen Nüchterntraining. Da habe ich auch gesagt, du, das Training ist nicht mit dem Tag vorbei, die ist nach einer Woche vorbei. Und nach der Woche geht die nächste Woche. Und zum Teil trainieren die sich so im Keller, weil die Energie halt einfach nicht reicht, wenn die schon mit dem nüchtern Training und danach nichts essen. Und es ist dann so ein Prozess im ganzen sage ich mal, Tagesablauf. Dann sind sie dann auch nicht leistungsfähig, zum Beispiel in der Schule oder im Studium. Das zieht sich ja durch. Und dann sind sie ja eh ein bisschen verbissen. Dann sind ja noch zwei andere Trainingseinheiten. Ja, und dann sage ich auch, du, wenn du da leer reingehst, das ist doch ein Alibi-Training, was du da absolvierst. Aber eigentlich kein Hochleistungstraining, wo es um eine Leistungssteigerung geht. Das ist manchmal gar nicht so leicht, das Umdenken. Also das ist da irgendwie, habe ich auch das Gefühl, auch bei den Trainern, zum Teil auch mit dem nüchternen Training, auch zum Teil junge Athleten, wo ich sage, da hat es doch überhaupt gar nichts zu suchen. Da ist, sage ich mal, der Grundumsatz sowieso schon so hoch, gerade bei den Jungs im Triathlon, wenn die dann eine Schule haben, Training, ja, da brauchst du nicht noch mit nüchternen Training anfangen. Was die Nachwuchsfahrer machen, also die gucken halt zu den Profis. Und so passiert, finde ich, relativ viel Negatives. Jetzt auch da irgendwie, wenn sie sich dann irgendwie mit irgendwelchen Apps die Kalorien hochrechnen. Und wo ich dann auch sage, da hatte ich dann auch ein interessantes Webinar bei dem Joikentrupp. Der ist ja bei Jumbo Lisa Bike. Die machen relativ viel in Ernährung. Aber der sagt ganz klar, ja, wenn du an dem Punkt arbeitest mit den Nahrungsergänzungsmitteln, da muss die Basisernährung stimmen. Was machen die Jüngeren? Die gucken dann nur, dass sie ihr Zeug reinschaufeln extrem. Und die Basisernährung geben denen keinen Stellenwert. Und dann wundern sie sich nach ein paar Jahren, warum da was nicht, also warum die nicht ankommen oder warum da ein Nährstoffmangel entsteht. Und also so völlig eigentlich dumm. Also ich sage immer so ein Halbwissen nachgemacht, ohne zu wissen warum und dann auch noch falsch.
Das war der Runtimes Podcast.